Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Wann sind wir glücklich? Wann sind wir wirklich zufrieden? Dass Selbstoptimierung auch keine Lösung ist, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Aber wie schaffen wir es denn dann, glücklich zu sein? Der Soziologe Martin Schröder, der untersucht solche Fragen. In seinem Buch »Wann sind wir wirklich zufrieden?« Untertitel »Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern und Geld«. Guten Tag, Herr Schröder.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, überraschende Erkenntnisse, muss ich sagen, ist ziemlich vornehm ausgedrückt. Als ich Ihr Buch gelesen habe, da ist mir wirklich ein paar Mal die Spucke weggeblieben, was Sie da so beschreiben, wann wir zufrieden sind und vor allem auch, wann wir nicht zufrieden sind, besonders in dem Kapitel, in dem Sie sich mit Ehe und Familie beschäftigen. Was hat denn Sie persönlich am meisten überrascht?
Ja, also das, worauf Sie auch anspielen oder einer von mehreren Aspekten, der mich natürlich auch sehr überrascht hat, ist, dass man sehr oft sehr merkwürdige Männer-Frauen-Dynamiken findet. Also Männer, vor allem Väter, sind umso zufriedener, umso länger sie arbeiten, bis über 50 Stunden hinweg pro Woche. Und bei Müttern zeigt sich eben überhaupt kein Zusammenhang zwischen den Arbeitsstunden und der Lebenszufriedenheit. Noch so ein ganz komisches Ding, das man vielleicht nicht vermuten würde, ist, beide Männer und Frauen sind nicht zufriedener, nachdem sie Kinder gekriegt haben. Und noch so eine ganz merkwürdige Sache ist, Frauen sind auch dann unzufrieden, wenn Männer fast die gesamte Hausarbeit machen. Also wirklich teilweise so Ergebnisse, wo man sich dann auch denkt, kann das jetzt sein, wenn man sich eben wirklich die Daten angeschaut hat.
Das ist ja wirklich krass. Also sowieso, heiraten macht nicht so richtig zufrieden und besonders nicht, wenn man zu früh heiratet. Aber wenn man dann schon den Fehler macht zu heiraten, Männer und Frauen sind zufriedener, wenn die Frau weniger verdient als der Mann und wenn der Mann weniger Hausarbeit erledigt als die Frau.
Ernsthaft? Moment. Also das habe ich nicht gesagt. Heiraten macht schon zufrieden.
Aha.
Heiraten bringt Ihnen auf einer 100er-Skala so 3 Punkte und Aha. Sie sind in den Jahren nach der Heirat viel zufriedener. Nur die Zufriedenheit geht dann immer weiter zurück, bis sie irgendwann so 10, 15 Jahre nach der Heirat so zufrieden sind wie vorher. Aber heiraten macht schon zufrieden.
Aber eben auch nur, wenn ich erst relativ spät heirate.
Genau, also es zeigt sich zumindest, dass umso später Leute heiraten, wenn es eher so in Richtung 30, Mitte 30 geht, die langfristige Zufriedenheit danach stärker und nachhaltiger ansteigt, als wie wenn sie sehr früh heiraten.
Ah, okay, aber der eigentliche Knaller ist jetzt ja wirklich dieses mit dem, die Frau muss weniger verdienen, damit beide zufrieden sind, auch die Frau. Und der Mann muss weniger Hausarbeit machen, damit beide zufrieden sind, auch die Frau.
Also erstmal muss ich ein bisschen einschränken, das sind ja nur Beobachtungsdaten. Ich sage jetzt nicht Leuten, bitte so das Leben leben.
Aha.
Und es sind auch nur die Daten, die sich von Deutschland in Deutschland seit 1984 finden. Ich sage ja auch nicht, so sind Männer und so sind Frauen und werden es in 50 Jahren auch sein. Aber ja, die Ergebnisse zeigen sich so, das ist merkwürdig. Und um die Frage direkt vorwegzunehmen, wie kann das denn sein? Naja, wenn ich jetzt nicht sage, Männer und Frauen sind so, dann ist die andere Alternative, dass das einfach sozusagen die Rollen sind, die wir für normal halten. Und auch wenn wir es vielleicht oft für richtig halten, für besser halten, wenn wir ein anderes Leben leben, ist es möglicherweise manchmal oder im Schnitt sogar die Situation, mit der wir dann doch am zufriedensten sind. Vielleicht, weil es einfach das ist, was uns sozusagen auch als Normalitätsvorstellung vorgelebt wurde, vielleicht sogar als wünschenswert präsentiert wurde. Aber das sind Interpretationen. Also mit den Daten kann ich erstmal nur zeigen, dass es so ist. Und möchte dann auch gar nicht vorgeben, woran es liegt, sondern wir müssen dann eben mal uns überlegen, wie das denn sein kann, dass Menschen in diesen traditionellen Konstellationen oft so gerade dann außergewöhnlich zufrieden sind. Das ist schon wirklich merkwürdig und auch ein bisschen verstörend tatsächlich.
Was das für Daten sind, die Sie jetzt auch mehrfach schon genannt haben, auf die kommen wir nachher noch. Ich kann aber auf jeden Fall schon andeuten, die ziehen sich über Jahrzehnte hin und gehen wirklich bis in die Gegenwart. Und das erscheint mir doch verblüffend, auch wenn Sie jetzt nicht so richtig gerne interpretieren wollen. Können Sie sich das erklären, warum tatsächlich bis in die Gegenwart Frauen, wenn sie erstmal richtig gut verdienen, lieber aufhören zu arbeiten, um ihren Partner nicht zu verstören?
Es gibt eine total merkwürdige Untersuchung aus Dänemark und die geht so. Sobald die Frau mehr als 50% des Verdienstes des Paares verdient, von 46 auf 47% mehr zu verdienen ist kein Problem, aber sobald sie mehr als die Hälfte verdient, und jetzt kommt der Knaller, steigen bei Männern der Absatz von potenzfördernden Produkten an und bei Frauen der Absatz von angstlösenden und schlaffördernden Medikamenten. Das haben dänische Wissenschaftler gemacht, die sowohl Zugang zu den Einkommensdaten als auch zu den Krankenakten von Menschen hatten. Und das ist ja völlig wahnsinnig. Also wie kann das sein? Und es spricht eben dafür, dass wir alle bestimmte Rollenmuster von unserem Partner gewöhnt sind und verunsichernd sind, wenn wir die nicht spielen. Sagen wir mal, Sie sind eine Frau und Sie sind mit einem Mann verheiratet und der würde jetzt morgen sagen, ich habe mich jetzt entschieden, ich laufe nur noch im Rock herum. Ne? Oder Ihre Frau würde jetzt sagen, ich habe mir jetzt die Haare abrasiert und probiere mit einer möglichst rauchigen Stimme zu sprechen. Dann wären wir eben verunsichert. Das fänden wir merkwürdig. Wir würden auch auf mehr Widerstand treffen in den Kreisen, in denen wir unterwegs sind. Und insofern spricht eben einiges dafür, dass wir zufriedener sind, wenn wir sozusagen diese typischen Geschlechterrollen leben. Nicht unbedingt, da kann ich gar nichts zu sagen, ich bin kein Biologe, weil die natürlich sind oder sowas, aber weil es natürlich immer einfacher ist, so zu leben wie das, was einem, ich sag mal, normal vorkommt und vielleicht auch als wünschenswert vorgelebt wird.
Das heißt, dann wäre Gewohnheit so ein bisschen so ein Zufriedenheitsfaktor. Sie gehen ja unglaublich viel durch. Macht Geld glücklich, Religion, eine tolle Wohnung, viele Freunde. Kann man da so eine Sache rauskristallisieren?
Naja, es gibt ja einen Grund, warum das Buch irgendwie 80 Aspekte auf 250 Seiten präsentiert, weil es eben nicht den einen Grund gibt. Aber also man kann schon ein paar Sachen festhalten. Soziale Kontakte, Kontakt mit anderen Menschen, egal ob es jetzt eine Partnerschaft ist, egal ob es Freunde treffen ist, macht glücklich. Ganz viel Materielles und so im Sinne von Erfolg macht nur dann glücklich, wenn man es nicht hat. Also auch wieder sehr vereinfacht. Sie sind mit mehr Geld zufriedener, aber nur bis ungefähr 2000 Euro netto. Dann wird der Zusammenhang schon sehr schwach. So, ne? Aber jetzt generell zu sagen, das sind die drei Sachen, das ist eben schwierig, weil wenn Sie mal über Ihr Leben nachdenken, so ist es ja auch nicht. Wenn Sie krank sind, wollen Sie vor allem gesund sein. Wenn Sie Ihre Freunde nicht sehen können, sehen Sie sich nach Ihren Freunden. Darum ist das schwer, das jetzt so in die Formel im Sinne von die drei Sachen sind es zu packen.
Schade.
Ja, schade.
Ja. Eine Menge Faktoren, die Sie da haben, eine Menge Daten und die Grundlage, die bildet eine Langzeitstudie mit zehntausenden Teilnehmern, insgesamt mehr als 600.000 Befragungen. Es ist ein unglaublicher Datenschatz, wirklich der Traum eines jeden Soziologen. Aber es ist natürlich auch knifflig, das auszurechnen dann, Herr Schröder. Also wir haben vorhin schon gesagt, so heiraten macht schon so ein bisschen zufriedener, aber zu früh heiraten nicht. Wissen wir dann jetzt, ist es wirklich das zu frühe Heiraten oder sind einfach unzufriedene Menschen eher geneigt, früh zu heiraten? Also statistische Zusammenhänge sind ja keine Ursachen. Wie haben Sie das bewerkstelligt?
Genau, also darum ist das Argument, es macht Zufrieden immer schwierig. Was man aber sagen kann, ist, es geht mit Zufriedenheit einher. Zum Beispiel in dem konkreten Fall, was ich da gemacht habe, ist, ich habe die Zufriedenheit vor der Ehe mit einbezogen in meine Berechnungen. Also immer nur Leute verglichen, die vor der Ehe gleich zufrieden waren und dann geguckt, wie sich die Zufriedenheit von Leuten, die vor der Ehe gleich zufrieden waren, nach der Ehe entwickelt hat, je nachdem, ob sie früher oder später geheiratet haben.
Und woher wissen Sie, dass es nicht an der schönen oder viel zu kleinen Wohnung liegt, in dem die beiden zusammenleben?
Genau, also das kann man einerseits rausrechnen, wenn ich auch weiß, wie groß die Wohnung der Leute ist, dann kann ich eben rausrechnen, kann ich immer nur Leute vergleichen mit einer gleich großen Wohnung, aber Sie haben völlig recht, man muss dann eben auch einschränken, was man mit den Daten machen kann. Wenn es jetzt zum Beispiel daran liegt, dass Leute, die später heiraten, dann auch in einer größeren Wohnung wohnen und es ist die größere Wohnung, die sie dann glücklicher mit ihrer Ehe macht und ich aber auf diese Idee nicht komme oder die Daten nicht habe, dann kann ich eben nicht alles rausrechnen. Das ändert nichts daran, dass der Befund erstmal so ist. Es stimmt ja trotzdem, dass Leute, die später heiraten, auch zufriedener sind. Und es ändert auch nur begrenzt was daran, dass man es für sich als Ratschlag annehmen kann. Denn wenn sie später heiraten und die statistische Wahrscheinlichkeit dadurch höher wird, dass sie dann auch dabei in eine größere Wohnung ziehen, dann sind ja auch sie zufriedener, wenn sie im Schnitt später heiraten. Es liegt nur nicht an der späteren Heirat, sondern etwas, was damit einhergeht.
Es gibt noch eine Sache, wo ich mir denke, der Teufel steckt doch sehr im Detail, nämlich diese Frage insgesamt mit ihrem Leben, wie zufrieden sind sie auf einer Skala von 1 bis 10, das ist ja unglaublich subjektiv. Also woher wissen wir, dass wenn der eine 7 sagt, der andere vielleicht mit demselben Leben sagen würde, das ist eine 8 oder ist eine 8er Zufriedenheit doppelt so zufrieden wie eine 4er Zufriedenheit? Gibt es das überhaupt, eine doppelte Zufriedenheit? Wie sind Sie mit sowas umgegangen?
Ja, da kann man drei Sachen zu sagen. Erstens haben sich Wissenschaftler tatsächlich lange gefragt, was sagen diese Daten aus und haben dann gemerkt, aha, das geht damit einher im Extremfall, ob Leute sich umbringen, ob sie lächeln, ob ihre Freunde sie als glücklich bezeichnen. Also diese Daten scheinen schon was auszusagen. Dann haben Sie recht, 8 ist nicht doppelt so viel als 4, das ist der zweite Aspekt. Aber ganz, ganz viele Untersuchungen zeigen, im Wesentlichen kommen dieselben Ergebnisse bei raus, selbst wenn man es mit komplizierteren Methoden berechnet, die das so nicht in Rechnung stellen. Und drittens, was man macht, ist, man guckt sich nicht an, hat der eine 8 oder hat der andere 4, sondern wenn der eine immer 8 angibt, guckt man sich an, ob derjenige durch eine bestimmte Entscheidung auf 9 kommt. Und wenn der andere immer 4 angibt, dann guckt man sich an, ob diese Person durch eine bestimmte Entscheidung auf 5 kommt. Also man rechnet die Mittelwerte raus und guckt sich vielmehr an, ob Leute zufriedener oder unzufriedener sind, egal was ihr Durchschnittslevel ist, als sie normalerweise sind.
Eine letzte Frage zur Systematik, zur Methodik, das Ganze. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Wahnsinnsdatenschatz, den Sie da aber geerbt haben vom DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben jetzt über Jahrzehnte so ein Panel befragt. Das heißt, da steckt zum einen drin, die Fragen sind durch eine Brille der, ich glaube, 80er hat das angefangen. Und es ist die Brille eines Wirtschaftsforschungsinstituts. Gibt es da etwas, was Sie vielleicht anders gefragt hätten oder was, wenn Sie das weitermachen würden, anders gerne fragen würden?
Ja, es gibt immer so Kleinigkeiten. Also generell muss man wirklich dem DIW da sehr für danken. Wir haben da anerkannterweise die allerbeste Panel-Untersuchung weltweit. Es gibt 10 Länder, die haben das so. Und man ist sich wirklich ziemlich einig, ob jetzt es noch eine andere gibt, die genauso gut ist, aber dass Deutschland somit die beste hat. Es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, man hätte stärker Geschlechterrollenbilder abfragen können. Ne? Dann hätte man sich anschauen können, geht das so auch Leuten, die sehr egalitäre Verständnisse haben, dass selbst da die Frauen unzufrieden sind, wenn sie mehr verdienen als der Mann. Da gibt es immer so Kleinigkeiten. Und jetzt in der Covid-Krise war es ein bisschen schade. Da habe ich nämlich Daten aus England schon, die ich auswerten kann. Und das DIW hat auch schon Daten, aber die geben sie eben bisher noch nicht raus, sodass man für Deutschland noch nicht sagen kann, wie sich da die Lebenszufriedenheit jetzt in der Krise entwickelt hat. Aber insgesamt macht das DIW da wirklich super Arbeit. Also das muss man wirklich sagen.
Na dann gibt es da noch weiter mehr auszuwerten. Martin Schröder hat das Buch geschrieben, Wann sind wir wirklich zufrieden? Überraschende Erkenntnisse zu Arbeit, Liebe, Kindern, Geld. Und das Ganze eben auf der Basis der größten Langzeitstudie mit über 600.000 Befragungen. Und Herr Schröder, sind Sie jetzt zufrieden mit dem Gespräch?
8 von 10.
8 von 10.
Das ist doch schon sehr gut.
Okay. Das Ergebnis, das Buch zu kaufen bei C. Bertelsmann für 20 €. Dankeschön.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.